Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen bei Volume 32 von der Sendung Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Diese Sendung ist die zweite zu einem Thema, das uns beschäftigt. Die Vorgeschichte ist, dass gefühlt Assad noch nicht einmal in Moskau war, hat es hier schon Menschen gegeben, die nichts anderes zu tun hatten, als damit zu drohen, dass man den SyrerInnen, die hier bei uns leben, so schnell wie möglich ihren Aufenthalt wegnehmen könnte und sie abschieben könnte nach Syrien. Beim letzten Volume, mit Volume 31, war Verena Roschka von der Diakonie Flüchtlingsdienst hier anwesend und hat dieses Thema von der juristischen Seite her beleuchtet mit uns. Und heute freuen wir uns, dass Alcin Hassan bei uns da ist. Sie wird einen sehr persönlichen und anderen Aspekt in diese Thematik bringen. Diese Sendung wird grundsätzlich gestaltet von Peppo Mautner, Günter Machner, Uschi Liebing und mir, Bernhard Jenny. Heute gestalten wir beide diese Sendung und Uschi wird beginnen.
Vielleicht noch ein Hinweis auf das Datum. Heute ist der 27. Januar, Montagabend um 17 Uhr ist der Zeitpunkt der Aufzeichnung. Es kann sich also im Hinblick auf die politische Situation immer wieder etwas ändern. Daher ist uns das auch wichtig, dass das sozusagen der Kontext mit bedacht wird. Und Alcin, wir sind sehr froh, dass du dich bereit erklärt hast, zu uns zu kommen und mit uns zu reden, weil es uns ein großes Anliegen ist, eben neben der rechtlichen Situation vor allem auch die Binnenperspektive aus syrisch-kurdischen unterschiedlichen Communities heraus mit einzubeziehen in die Diskussion. Und wir wollen so ein bisschen fragen, wie geht's denn eigentlich den Menschen, die hier mit uns leben, wenn sie diese politischen Diskussionen mitbekommen oder auch die rechtlichen Konsequenzen davon mitbekommen? Andererseits aber auch schauen, was weiß man eigentlich über die Situation in Syrien? Und so in einem dritten Teil möchten wir gerne nochmal nachfragen, was ist denn eigentlich, was wäre denn im Interesse der Menschen, die hier leben, damit sie hier besser leben können oder gut leben können oder auch wenn sie sich entscheiden, sich am Wiederaufbau in Syrien zu beteiligen, damit sie das gut machen können. Also wir möchten einfach wissen, was sagen die Menschen, über die da so schnell voreilig gesprochen wird. Mhm. Und vielleicht noch zu deinem Hintergrund. Du hast hier studiert, du lebst seit 2016 in Österreich und hast auch hier studiert und ein kommunikationswissenschaftliches Studium abgeschlossen und auch ein Buch veröffentlicht, das sich sehr stark auch mit der Binnenperspektive auf diese Asylsituation und auf dieses Warten auf die Anerkennung beschäftigt.
Mhm, ganz genau.
Ja, genau. Also vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, was sagen denn die Leute, die du so kennst, die man als Syrerinnen bezeichnet? Fühlen die sich überhaupt als Syrerinnen? Fühlen die sich gemeint, wenn es dann heißt, naja, zurück nach Syrien?
Mhm. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also wie wir wissen, am 8. Dezember ist eben der Sturz von Assad in der ganzen Welt bekannt gegeben. Und die Leute haben sich aus dem Moment sehr gefreut, mhm, ab dem Moment. Und wir auch. Also ich meine, ich bin selber aus Syrien, obwohl ich aus einer anderen Minderheit komme. Also bin ursprünglich Kurdin, aber ich, dadurch, dass ich die syrische Staatsbürgerschaft habe, bezeichne ich mich schon als Syrerin. Und wir haben alle die Nachrichten verfolgt und am 8. eben Dezember war die Freude am größten. Also es war das größte Gefühl, Und danach, am nächsten Tag, als wir in Österreich eben mitbekommen haben, dass die Asylanträge ab nun dann gestoppt werden sollen oder gestoppt wurden schon, dann waren viele andere Emotionen und Gefühle im Spiel. Also da war schon die nächste Frage, was ist mit meinem Aufenthalt, was ist mit meinem Status in Österreich?
Ist das dann so was wie eine große Enttäuschung oder Ärger oder, also, oder einfach Unverständnis, dass man so unempathisch mit dieser Situation umgeht? Also,
ich glaube, es waren gemischte Gefühle, weil es war erstmal sehr rasch. Also die Leute konnten auch die Gefühle nicht definieren, was sie empfinden. Ist das menschlich? Ist das unmenschlich? Was heißt das für mich? Aber ich glaube, die Freude, dass Assad eben weg ist, war am größten und war da und es hat alle anderen Emotionen überwältigt. Und mit der Zeit, nachdem wir, also die Tage darauf, nachdem wir gesehen haben, was in Medien vorkommt oder was die PolitikerInnen dazu sagen, dann kamen eben diese wirklich Sorgen oder Enttäuschung zum Teil. Aber was die Menschen auf jeden Fall wissen, dass jetzt jeder Schritt von denen auch beobachtet wird und auch Konsequenzen für alles gibt. Also ich sage es ganz ehrlich, es gibt auch Menschen, die seit Jahren hier wohnen und sich niemals Gedanken über den Asylstatus gemacht haben, weil sie gedacht haben, ja, ich habe eh Asyl bekommen. Aber plötzlich nach diesen Pressemitteilungen oder diesen Meldungen haben die gedacht, boah, es reicht nicht der positive Asylstatus, sondern ich muss schauen, dass ich vielleicht mehr Mühe gebe, dass ich mich freiwillig engagiere oder einen Job finde oder einen weiteren Kurs mache. Also ich muss ehrlich sagen, es war schon dieses Element da des Aufwachens. Also boah, ich bin jetzt da, aber jetzt wird alles kontrolliert und beobachtet und ich schaue oder ich überlege zweimal drüber nach, was ich mache oder welchen Schritt ich starte oder...
Also das heißt, man fühlt sich schon so ein bisschen unter Druck auch?
Man fühlt sich natürlich unter Druck, aber gleichzeitig auch enttäuscht. Also es sind wirklich Gruppen von Menschen. Also ich sage einerseits eben die Minderheiten, die sich in Salzburg spezifisch befinden, aber im Allgemeinen in Österreich, die machen sich am größten Sorgen, weil die denken, Assad hat uns nie repräsentiert, beziehungsweise die jetzige Regierung, die Übergangsregierung repräsentiert uns auch nicht. Ja. Was ist mit unserem Status? Weil wenn wir die Mehrheit der SyrerInnen beobachtet, dann sieht man, dass sie halt zum 80-90% Sunniten sind. Und die freuen sich über den jetzigen Regierungschef und mit den Maßnahmen, die jetzt geführt werden. Aber eben diese anderen Gruppen, da sind andere Gefühle im Spiel.
Ja, also das sind dann zum Beispiel die Kurden, bei denen andere Gefühle sind, oder auch die Aleviten, die vielleicht gegen Assad gewesen sind, aber dennoch Aleviten waren. Und es gibt ja auch Syrer, die schon deutlich länger sozusagen vor Assad geflohen sind, als jetzt im Jahr 2015.
Voll. Aber was ich auch mit noch hinzufügen kann, dass jetzt die Menschen bewusst mehr Medien konsumieren. Also sie schauen, was da gerade gibt. Sie versuchen sich auch auf mehreren Sprachen zu informieren, weil es gibt auch aus Wien auch eine arabischsprachige Media, also ein arabischsprachiger Medienanbieter und die sind dann bewusst auf dieser Plattform und informieren sich dann die ganze Zeit darüber.
Das heißt, aus einer eher vertrauensvollen oder relativ sicheren Grundsituation ist jetzt eine gestresste Unsicherheitssituation geworden, wo man quasi täglich sich informieren will und schauen, was passiert, wie sicher bin ich noch hier, wie lange kann ich bleiben. Ja.
Also ich kann wirklich einen sehr aktuellen Beispiel geben. Ich war bei Verwandten vor ein paar Tagen in Wien und die suchen nach seit langer Zeit einer größeren Wohnung. Und jetzt haben die plötzlich gesagt, nein, wir warten noch ein paar Monate und schauen, was mit unserem Status passiert, obwohl sie einen positiven Asylbescheid haben. Denken sie ja, wir möchten kein Geld investieren oder keine größere Wohnung und die Kaution zahlen oder vielleicht die Ablöse und was auch immer. Und dann plötzlich werden wir zurückgeschoben. Also, und wenn wir diesen Beispiel aus dem Alltag uns anschauen, dann denken wir, wie sehr und wie intensiv dieses Thema den Menschen im Alltag auch beschäftigt.
Ja, ja. Und das hat ja vielleicht Auswirkungen nicht nur auf Fragen des Wohnens, sondern auch, mache ich jetzt noch eine Ausbildung oder mache ich keine Ausbildung oder mache ich weiter mit meiner Ausbildung oder was ist mit den Kindern? Genau. Welche Perspektiven gibt es für die Kinder?
Genau, das ist vor allem Menschen oder Familien, die kleinere Kinder haben, die machen sich auch größere Sorgen, weil für Eltern, die vielleicht alleine da sind oder die Kinder schon großgezogen wurden oder auch verheiratet sind und ihre eigene Familie haben, für sie vielleicht spielt es keine intensive Rolle wie bei jungen Eltern. Mhm. Also die jüngeren Eltern denken, ja, soll ich jetzt mein Kind in den Kindergarten schicken oder wenn er eben schon im Volksschulkind ist, soll er die arabischsprachige oder der arabischsprachige Kurs auch besuchen, soll er nicht, sollen wir anfangen, ihm Arabisch beizubringen. Also sind wirklich diese Themen sehr, sehr präsent einfach.
Also auch quasi in Richtung auf die Integrationsagenten, welche Maßnahmen wollen wir setzen, was tun wir jetzt in Richtung auf Integration, wo sehen wir uns selbst in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren?
Ich glaube, es ist gerade kann niemand auch darauf antworten, vor allem Menschen, die seit weniger als fünf Jahren da sind. Mhm. Also Menschen, die auch eben seit länger als fünf Jahren da sind, die haben schon diese Konflikte, aber nicht so stark wie bei anderen Menschen, die frisch nach Österreich gekommen sind. Mhm. Und da sind auch viele und darunter Menschen, die auf die Familienzusammenführung warten. Also bei denen ist wieder ein anderer innerer Konflikt, sage ich, soll ich jetzt zurückgehen zu meinen Eltern, zu meiner Familie, kommt die Familie nach, soll ich hier einen neuen Start anfangen oder einfach, was ich bis jetzt geschafft habe, einfach hinter mir lassen und zurück nach Syrien und schauen, was die neue Regierung dann macht.
Mhm. Und wie hast du, gibt es, kann man überhaupt etwas pauschal sagen? Gibt es Vertrauen in die Entwicklung in Syrien? Sagt man, ist ja toll, das ist eine gute Chance. Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass man nach fast 50 Jahren Assad, dass man sehr glücklich ist, wenn sozusagen diese Familiendynastie und diese Unterdrückungsdynastie einmal gestürzt ist. Aber hat man Zutrauen in die Entwicklung?
Also ich glaube, man hat Hoffnung nicht nur oder nicht, weil der jetzige Chef oder Regierungschef sich einfach optimal oder am besten bekannt gibt, sondern es gibt Hoffnung, weil diese jetzt Regierung, die ja Jahrzehnte schon gedauert hat, einfach jetzt weg ist. Also es gibt ja nur, also wie soll ich sagen, das ist ein Riesengrund für die Hoffnung.
Also einfach dieses Gefühl der Befreiung.
Ja, genau. Oder so. Es ist etwas jetzt anders geworden. Jetzt haben wir einen neuen Staat. Mhm. Und wie dieser Staat dann ausschauen wird, das ist noch nicht klar. Aber was ich auch noch hinzufügen möchte, ist, dass die Menschen auch jetzt mehr mit Kritik, also kritischer die jetzige Regierung anschauen. Vor allem Menschen, die in Österreich leben oder in Europa im Allgemeinen. Die glauben nicht alles, was er sagt. Mhm. Die geben genauso wie die PolitikerInnen aus Europa eben die Chance und die Möglichkeit, dass er sich präsentiert, dass er Versprechen gibt und schauen, ob er sich daran hält oder nicht. Also die Menschen tun genauso, dass sie einfach beobachten. Ich kann es aber wieder nicht verallgemeinern, weil es gibt auch wieder die Situation mit Menschen aus anderen Hintergründen bzw. aus anderen Ethnien ist wieder anders. Also man kann das gar nichts glauben. Weil also
es gibt kein einheitliches Bild, genau, das alle gemeinsam wollen.
Genau, genau.
Sondern es gibt unter Umständen auch unterschiedliche oder vielleicht sogar konkurrierende Vorstellungen, wohin sich das Land entwickeln könnte.
Genau. Also ich stelle mir mal vor, die kurdische Situation ist eine völlig andere, gerade auch mit den türkischen Interventionen. Ja, und
das spüren wir sehr, sehr intensiv, auch in den Medien, in der Diaspora, also Menschen, die aktiv sind auf Social Media. Zum Beispiel die Gruppe von Kurden, die sagen, ja, wir wollen eigentlich also endlich dann Freiheit oder Sicherheit, dass Türkei uns nicht mehr angreift, dass wir in der Verfassung, in der neuen Verfassung auch unsere eigene Rechte haben. Und gleichzeitig werden sie aber von anderen SyrerInnen auch angegriffen medial. Und sie sagen, ja, was wollt ihr mehr? Wir haben jetzt eine neue Regierung und einen neuen Chef und er wird für uns alle dann sprechen oder Versprechen halten. Und es sind sehr viele Auseinandersetzungen auch medial und vor Ort.
Also vor allem speziell auf die Situation der Frauen ist das auch noch ein eigener Aspekt, oder?
Ja. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen und auch Auseinandersetzungen mit Frauen, muslimischen Frauen, sunnitischen Frauen, auch aus Salzburg, die freuen sich enorm, dass jetzt der neue Chef Muslim ist und auch diese Vorschriften, die muslimischen Vorschriften auch umsetzen möchte.
Und da steht aber dann wahrscheinlich auch ein, also vermute ich jetzt mal, ein eher konservativeres Frauenbild dahinter. Also zumindest, soweit ich gelesen habe, wo dann bestimmte Berufe für Frauen nicht zugänglich sein sollen. Oder
genau. Und ja, für manche, die eben das möchten und mögen und auch das kritisieren in Österreich, für sie ist es gut. Also da ist sowieso eben der Grund, warum sie vielleicht zurückgehen möchten, weil sie einfach nicht mehr arbeiten mussten und dann zu Hause bleiben können. Aber das repräsentiert nicht die ganzen Frauen in Syrien oder aus Syrien.
Es gibt einfach ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und jetzt ist einfach auch mehr Raum, die Unterschiedlichkeit sozusagen nach außen zu tragen, oder?
Ja.
Ja. Und also eine Meldung, die ich heute oder gestern gehört habe, war ja auch, dass sozusagen die alevitischen Communities sehr stark unter Druck kommen. Also gerade weil offensichtlich die Beamtenschaft da auch zu Teilen zumindest alevitisch waren und da jetzt aber auch schon Hinrichtungen stattgefunden haben, wo man nicht genau sagen kann, gab es da rechtsstaatliche Verfahren, ist da wirklich sozusagen korrekt institutionell auch gehandelt worden oder ist dann da einfach Rache geübt worden? Ich meine, das ist ja in so einer Nachbürgerkriegssituation oder noch Bürgerkriegssituation ja ein riesiges Thema. Wie finden so Versöhnungsprozesse statt oder wie wird aufgearbeitet, was an Menschenrechtsverletzungen gewesen ist und so weiter. Weißt du da etwas dazu? Oder?
Ja, also was ich weiß, dass die in den ersten Tagen nach dem Sturz von Assad, dass Al-Sharr, also Ahmad Al-Sharr, der jetzige Übergangschef, gesagt hat, dass diejenigen, die eben im Militär waren, ihre Waffen auch jetzt abgeben können und auch ihre Ausweise, damit wir wissen, wie viel aus dem Militär schon die Waffen abgegeben haben. Und obwohl sie das gemacht haben, also und er hat offen, also in der Öffentlichkeit gesagt, dass diese Menschen nicht angegriffen werden dürfen. Trotzdem gab es so viel Rachebedarf sozusagen von für Menschen, vielleicht Nachbarn oder Menschen, die auch benachteiligt wurden von diesen Militär
Angehörigen.
Ja, Angehörigen. Und es wird trotzdem dann Rache geübt und werden trotzdem angegriffen und auch zum Teil, also es gibt auch ein paar Fälle, wo die auch umgebracht wurden. Also bis jetzt gibt es keine strikte Anweisungen, wie wir diese Menschen behandeln können oder inwieweit ihre Rechte auch dann gewährleistet werden. Und das spiegelt sich auch auf anderen Minderheiten, wie zum Beispiel die Kurden oder die Jesiden dort. Also es passieren noch weiterhin solche Menschenrechtsverstöße.
Für mich in meiner medialen Wahrnehmung war es eine völlige Überraschung, dass das so schnell gegangen ist mit dem Sturz von Assad. War das für euch in eurer Community auch eine Überraschung oder gab es für euch schon Vorzeichen, wo man sagt, das wird bald einmal vorbei sein?
Also die Leute wussten schon, dass Assad jetzt verschwächt ist, vor allem nachdem Russland auch mit seinem eigenen Krieg beschäftigt war und auch Iran geschwächt wurde durch Israel oder von Israel. Also sie wussten schon, dass Assad nicht mehr so viel Autorität hat wie früher, aber so rasch, dass er weg sein wird oder sein Regime, niemand hat damit gerechnet. Also das war sehr überraschend.
Ja. Weil mir kommt vor, dass dadurch auch sozusagen unter Umständen wenig Zeit dafür ist, für die, ich sage jetzt einmal, konstruktiven Kräfte, die sich zusammensetzen wollten, um ein neues Syrien zu gestalten, gar keine Zeit hatten.
Ja. Ja?
Und jetzt doch wieder sowas wie ein Gesetz des Handelns passiert. Das heißt, die, die halt die Macht haben, haben die Macht. Und wie legitim das ist und so weiter, das steht in den Sternen. Ne?
Ja, also ich soll auch da erwähnen, weil am 28. oder ab dem 28.11. waren schon die Auseinandersetzungen, die militärischen Auseinandersetzungen in Aleppo. Und wir dachten, es wird wieder wie jetzt oder kurz vorm Sturz, wird dann so sein, dass diese islamistischen Gruppen in Aleppo die Macht haben, die Kurden dann in Nordsyrien und Assad dann in weiteren Regionen. Aber wir wussten nicht, dass dann das so schnell sich auf die ganze das ganze Land verbreiten kann.
Ja.
Und gibt es denn Menschen, die sozusagen nicht militärisch, sondern politisch von hier aus jetzt versuchen, sich am Wiederaufbau zu beteiligen? Ist das überhaupt etwas, was eine Rolle spielt? Gibt es sozusagen Exil-SyrerInnen oder Exil-KurdInnen, also oder Exil-Jesiden oder so, die sagen, wir haben da Anliegen und wir möchten, dass sie gehört werden?
Also es gibt schon ein paar Fälle, also Menschen, die sich bewusst entschieden haben nach der Ausbildung oder nach dem Studium, dass sie zurückkehren wollen. Also ich weiß von einer Frau, die selber im Assad-Gefangenschaft war. Und jetzt nach der Befreiung von Assad hat sie sich bewusst, und sie ist, glaube ich, eine Anwältin, und sie war schon Anwältin in Syrien, und sie hat sich jetzt bewusst entschieden, zurückzukehren, und ist auch zurückgekehrt. Der Mann ist noch da im Fall der Fälle, dass etwas passiert, dass sie auch noch zurückkommen kann. Aber es gibt solche Schritte, natürlich mit Vorbehalt und auch Angst und Vorsicht. Und auch die Menschen, also was meine Beobachtungen sind, die Menschen wollen zurück, haben aber Angst, weil die Situation ist ja noch nicht sicher.
Genau. Ist das völlig unklar.
Das eigene Bedürfnis oder das Bedürfnis, das eigene Land dann wieder aufzubauen, ist da. Aber wenn vor allem Menschen auch Kinder haben, da überlegen sie sich zweimal drüber, also bevor sie dann diesen Schritt dann anfangen.
Ja. Wenn man ja eigentlich grundsätzlich weiß, wenn es darum geht, was Neues zu gestalten, ein neues Leben aufzubauen, allein nur das Brainstorming zu machen, was wären unsere Möglichkeiten, das muss angstfrei passieren. Ja? Und wenn man vorsichtig sein muss, was darf überhaupt gesagt werden und was nicht, dann ist es unmöglich.
Aber wenn man Österreich mit Deutschland vergleicht, ich kenne sehr viele Freunde, die zurückgekehrt sind aus Deutschland. Weil sie bekommen sehr schnell Staatsbürgerschaft. Also sie sind schon abgesichert dort und sie wissen, sie können schon zurück. Die Leute, die da sind, vielleicht nur 10% von den Flüchtlingen haben jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft und die anderen haben einfach einen unbefristeten Aufenthalt oder auch befristet. Also wenn man diese Länder miteinander vergleicht, also ich glaube eben, wenn man genug abgesichert ist und weiß, ich riskiere es nicht.
Ja. Also wenn man sozusagen, das ist natürlich das Problem mit dem Konventionsschutz, dass genau. man mit dem Konventionsschutz dann eigentlich ja gar nicht in das Herkunftsland zurückreisen ja. darf, ja. ohne den Schutzstatus zu verlieren. Ich weiß, dass in Deutschland die Diskussion die war, dass man gesagt hat, man soll auf alle Fälle auch den Menschen mit Konventionsschutz ermöglichen, ein- oder zweimal in die Herkunftsländer zu fahren, um sich vor Ort zu vergewissern, was gibt es dort, mhm. um zu schauen, gibt es dort eine Perspektive. Mhm. Und ich habe auch ein anderes interessantes Projekt gelesen, wo es darum gegangen ist, dass es sowas gibt wie Krankenhauskooperationen, also dass zum Beispiel ein Krankenhaus mit vielen syrischen Ärzten mhm. in Deutschland kooperiert, mit einem zerstörten Krankenhaus oder einem Krankenhaus, was wieder aufgebaut werden soll mhm. und schaut, können wir da einfach sozusagen eine Partnerschaft aufbauen mhm. und medizinischen Austausch leisten, medizinische Unterstützung leisten, mhm. sozusagen zwei Füße auf zwei Beinen stehen, aber nicht sagen, wir gehen jetzt wieder zurück und wissen gar nicht, in welche Zukunft. Ja. Ne?
Und ich finde, also ich persönlich finde diesen Weg am besten, weil mhm. man kann kooperieren, also man ist nicht komplett dort, sondern man schaut, was da dort benötigt wird und man versucht mit dem mit Sprachkenntnissen oder mit dem Wissen oder mhm. mit der Ausbildung, dass man von hier auch die Unterstützung holt. Das muss ja nicht nur finanziell sein, es kann auch vielleicht vom Personal sein oder, mhm. oder andere Dinge. Aber ich finde es auch richtig, dass man zuerst schaut, dass man vielleicht eine Kooperation zwischen den beiden Ländern findet, weil die sind so hilfsbedürftig, also mhm. nicht nur finanziell, sondern eben auch
Die Infrastruktur ist
kommt ja noch dazu. Ne? Ja. Also, es wurde ja so getan, mit dem Verschwinden von Assad ist alles gelöst. Mhm. Ganz im Gegenteil, es ist gar nichts gelöst. Ja. Ja? Und das Land liegt eigentlich in der Infrastruktur total da nieder.
Voll. Und vor allem die Institutionen, die jetzt abgeschafft wurden, mhm. aber es wurden auch nicht ersetzt. Genau. Also ich kenne so viele Menschen dort, die zum Beispiel Lehrer waren. Jetzt wurden die Schulbücher, sollten ja gewechselt werden, weil mhm. das ist ja die Schulbücher von Assad gewesen. Aber es gibt keinen Ersatz. Mhm. Und die Lehrer stehen da und wissen nicht, sollen sie mit dem Material jetzt weiterhin machen? Mhm. Also, und das ist nur ein einziger Beispiel. Genau.
Ja. Mhm. Also so ein Umbruch und sozusagen so eine neue Gestaltung und Neuaufbau von staatlichen Institutionen benötigt einfach Zeit. Also ich glaube, es war auch jetzt immer die Rede davon, dass es innerhalb von 2 Jahren zu einer neuen Verfassung kommt.
Mindestens, haben die gesagt, ja.
Ja. Ja, und man braucht einen Sicherheitsapparat, man braucht einen Justizapparat, also ein Justizsystem, was unabhängig ist. Man braucht ein mediales System, mhm. Presse oder mhm. Medien oder wie auch immer.
Ja, und vor allem darf man auch nicht vergessen, die Gefangenen im Assads, also Foltergefängnissen und vor allem wer da schon kontrolliert hat oder die Macht gehabt hat und wer der Chef war damals, also die mussten auch noch in Rechenschaft gezogen mhm. und mhm. werden und wo sind sie jetzt? Genau. Mhm. Also das ist die größte Frage, weil ich glaube, am meisten haben sie sich die Menschen über die Befreiung von Gefangenen, den mhm. politischen Gefangenen gefreut. Also das ist mhm. etwas, was allen Menschen aus Syrien zusammenbringt. Also darüber kann man nicht diskutieren. Mhm. Es ist mhm. eine Tatsache, dass diese Menschen, die mhm. sich seit wirklich Jahrzehnten befinden, mhm. endlich mal befreit wurden. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja, aber du hast zuerst auch gesprochen von diesem Rachebedarf, den es gegeben hat oder immer noch gibt. Ja.
Bedürfnis.
Ja. Das kann ja auch nur durch eine funktionierende Justiz gelöst werden, wenn die Menschen erleben, dass die Täter, würde fast nicht gendern, sozusagen verfolgt werden, dann
und zur Rechenschaft gezogen werden, wie du sagst.
Wird dieser Druck sozusagen geringer werden, aber wenn nicht, dann bleibt ja auch die berechtigte Wut vorhanden.
Ja, also das sind sehr eben offene Fragen und also wir schauen, wer dann uns regiert, beziehungsweise wer dann die Macht hat oder aus welchen Minderheiten oder aus welchen Gruppen diese Justizmenschen sind oder Personal ist. Mhm. Weil wenn sie nur aus einer einzigen Gruppe ist, mhm, dann fühlen sich die anderen nicht mehr, mhm, repräsentiert. Mhm.
Mhm. Inwieweit hast du den Eindruck, dass da Europa noch mitreden kann oder mitreden soll?
Ich glaube, in Bezug auf Menschenrechte, das tut Europa auch sehr oft. Mhm. Also, dass die Menschenrechte weiter, die beobachten das und schauen das, wie es sich entwickelt. Aber bis jetzt gibt es dann eben keine sichtbaren Ergebnisse. Mhm. Aber da wird die EU schon Druck machen. Mhm. Und Wiederaufbauprozesse. Also
einfach der materielle Wiederaufbau wird sicher eine große Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich, da gibt es natürlich auch wirtschaftliche Interessen.
Genau, wobei die Außenministerin von Deutschland eben beim Besuch gesagt hat, dass sie nicht bereit sind, die islamistischen Gruppierungen oder die neuen, wenn sie sich in dieser Richtung mhm, Islamismus mhm, bewegt, dann sind sie nicht bereit, das zu mhm, unterstützen finanziell. Mhm. Also auf jeden Fall, ich glaube, die Bereitschaft finanziell und auch mit Infrastruktur zu helfen ist da, aber sie geben sich Zeit, um zu schauen, in welcher Richtung er
hängt davon ab, wie sich sozusagen, also mit welcher Werteorientierung sich das Land entwickelt und, genau, und welche Werte dort gelebt werden. Ich meine, für Österreich kann man ja sagen, gibt es nicht gerade eine Delegation in Afghanistan, die sozusagen abklärt, wie da ja, Kooperationen anschauen. Also da ist, da bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, also da habe ich zumindest Fragezeichen, um wie viel Werteorientierung es in Wirklichkeit geht oder ob da pragmatische Interessen oder populistische Interessen einfach Vorrang haben.
Also dieser für Europa voranschreitende Appell, wie gesagt, gefühlt schneller als der Assad in Moskau war ja eigentlich der Beweis, dass in Österreich dieses Populistische im Vordergrund steht und überhaupt.
Und der Blick auf Österreich sozusagen.
Genau, genau. Also man wollte hier einfach Stimmung machen.
Also dieser eigentlich doch sehr antimuslimisch getriebene politische Diskurs, der ja, quasi sozusagen sagt, da haben wir ein innenpolitisches genau, Problem weniger.
Also mit diesem fiesen ja, Untergriff, so quasi, ihr seid vor Assad geflohen, jetzt ist er weg, also ja, weg mit euch.
Ja. Das hat ja schon begonnen, als ja, wegen der kritischen Lage im Libanon dann mhm, einige Syrer zurückgegangen sind ja, nach Syrien. Dann mhm, hat es ja schon geheißen, das ist ein Beweis dafür, dass Syrien jetzt sicher ist.
Ja. Die Botschaft ist noch immer nicht in mhm, Syrien.
Genau, mhm, genau.
Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, weil was sind die Gründe, warum die Leute da sind? Mhm. Also die Leute, die aufgrund eben des Regimes da sind, was wird mit denen gemacht? Leute, die aber von anderen Gruppierungen betroffen wurden mhm, oder benachteiligt mhm, wurden, mhm, wie zum Beispiel IS, also mhm, andere Minderheiten, Christen und so. Also was wird dann mit denen gemacht? Also es ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr beschäftigende Frage.
Ja, ja, ich befürchte, dass da die Differenzierung von der syrischen Community geliefert werden muss oder versucht werden muss, sie zu kommunizieren. Denn ich befürchte, dass die österreichische Szene sozusagen von selbst nicht so differenziert drauf schaut. Mhm. Ja. Ja. Also ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass man diese klaren Bilder schafft, ja, dass man eben nicht ja, von einer Zielgruppe ja, sprechen kann und sagen, alle SyrerInnen sind aus einem einzigen Grund hier, mhm, sondern man kann nur mhm, differenziert schauen.
Ja. Und ich kann auch aus der eigenen Erfahrung sagen, Leute, die aufgrund des IS da sind, wie zum Beispiel ich und meine Familie, weil wir selber also fast ein paar Kilometer ja, IS von uns entfernt war und aus dem Grund geflohen sind. Und ich denke, es gibt auch sehr viele Menschen, die aus demselben Grund da sind. Und es wird aber gesagt, dass IS nicht mehr gibt, aber das stimmt ja nicht. Es sind noch IS-Camps, also es sind Riesenstädte eigentlich.
40.000 Leute
in Al-Hol-Camp.
Ja.
Und es sind auch gemischte Camps, weil das wusste ich bis gestern nicht. Und es sind, das heißt, die vermehren sich eigentlich.
Genau. So, also es sind tatsächlich Familiencamps, und in den Familiencamps wird sozusagen Nachwuchs herangezogen. Also das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Mhm. Die sind teilweise, glaube ich, unter kurdischer Kontrolle gewesen. Genau. Und die Kurden sagen, dass sie nicht mehr genügend Kapazitäten haben, wenn sie jetzt wieder kämpfen müssen, dass sie nicht mehr genügend Kapazitäten haben, um die Camps zu kontrollieren. Und die Frage ist auch, wie sich die neuen Machthaber in Syrien dazu stellen, oder ob das für sie sozusagen ein nahe Umfeld ist oder so.
Ja. Und diese Menschen, es ist wirklich wie eine tickende Bombe, und die ist mittendrin in dieser Region, wo Kurden auch sich befinden, aber unter anderem andere Minderheiten. Und für IS-Leute zählen diese Menschen als Feinde oder die Ursache, warum sie gefangen genommen sind. Also sie denken gar nicht drüber nach, dass die eigene Heimatländer sie nicht mehr zurückhaben wollte. Also vor allem IS-Anhänger aus der EU oder anderen Staaten, sondern die denken, wir werden von Kurden eben kontrolliert oder bewacht. Dann sind die der Grund, warum wir da sind.
Also das heißt, da ist sozusagen die Binnenkonflikte in der syrischen Gesellschaft sind eigentlich extrem groß und eben auch als Bürgerkrieg ausgetragen. Es ist ja nicht nur ein Krieg gegen Assad gewesen, sondern es ist ja auch einfach ein Bürgerkrieg gewesen, wo unterschiedliche Minderheiten und Gruppierungen gegeneinander gekämpft haben und eben mit Einmischung von außen und mit Unterstützung von anderen Playern außen. Und das macht diese Gemengelage auch so schwierig, weil es gibt auch Leute, die sind geflohen, weil sie direkt von Assad verfolgt waren, und andere, die geflohen sind, weil ihnen kein Schutz gewährt worden ist gegenüber der Verfolgung durch Dritte. Mhm. Also, genau.
Und deshalb, glaube ich, soll die Entscheidung so individuell sein oder die Betrachtung einfach individuell.
Mhm. Und kennst du auch Leute, die schon in einem Aberkennungsverfahren sind, die schon einen Brief bekommen haben und sich melden mussten und sagen, wie sieht deine Situation aus?
Ich kenne Menschen, die den Brief bekommen haben, aber noch nichts, die haben noch nichts getan. Mhm. Ich kenne aber Menschen, deren Asylverfahren, der noch läuft, auch jetzt gestoppt wurde.
Ja.
Also das heißt, der wartet einfach und weiß nicht, was da passiert ist, wird. Und
das ist natürlich furchtbar, eine große Ungewissheit und ein großes Gefühl von, was jetzt?
Ja, und Unwissen und auch Mangel an Institutionen, an die sich die Menschen wenden können. Zum Beispiel, ich finde die Rechtsberatung auch ein sehr guter Ort dafür oder eine Anlaufstelle. Mhm. Aber viele Leute wissen auch nicht davon oder werden, also es gibt sehr wenig, was ich weiß, es gibt von der BBU auch Rechtsberatung in Bezug auf die Abschiebung, aber nicht mehr.
Mhm. Und es gibt weniger Ressourcen, also die Ressourcen für die Rechtsberatung hier in Salzburg, also für die unabhängige Rechtsberatung, sind ja gekürzt worden. Und es gibt ja für diese ganze rechtliche Situation noch das Problem, dass es gar keine Länderberichte gibt über Syrien, also über die aktuelle Situation in Syrien. Also es gibt eigentlich keine faktenbasierte Grundlage, aufgrund derer Behörden entscheiden können. Es gibt nur sozusagen eine kontinuierliche Entwicklung, die aber einfach auch sich sehr volatil ist und sich sehr stark verändern kann immer wieder. Ne?
Genau so ist es.
Ja. Und für Menschen, die jetzt hier bleiben wollen würden oder die einfach die Unterstützung erhoffen würden für eine Entscheidung, bleibe ich hier, was habe ich hier für eine Perspektive? Gibt es da Anlaufstellen? Hast du das Gefühl, dass die Leute wissen, wo können sie hingehen? Oder ist es einfach so etwas, was man in der Community ausdiskutiert, wo man sagt, hast du was gehört? Und du sagst, ich weiß das oder jenes. Oder?
Na, soweit ich weiß, es gibt so etwas nicht, also so etwas Organisiertes. Also die Leute sind auf sich gestellt und sind mit so vielen Konflikten oder inneren Fragen oder Fragen generell einfach konfrontiert und hoffen aufs Bleiben.
Mhm. Ja.
Mhm. Es gab ja über lange Jahre hinweg die Rückkehrberatung von der Caritas. Ich denke, die Rückkehrberatung der Caritas hat einfach versucht, sozusagen abzuklären, welche Perspektiven gibt es für jemanden, der zurückkehren will, und welche Perspektiven gibt es, wenn der oder diejenige nicht zurückkehren will. Also das war immer ein offenes Angebot, nicht mit Druck verbunden, sondern einfach, um eben dem vorzukommen, dass man abgeschoben wird. Ja? Also weil Abschieben ist immer, glaube ich, eine Erfahrung, die sehr demütigend ist und die einfach sich sehr schwer mit der Würde der Person, der gefühlten Würde auch vereinbaren lässt. Ne? Und da wäre es natürlich total wichtig, dass es eben eine Beratung gibt, wo man sagt, wie kannst du in Würde hier leben oder wenn du eben möchtest, in Würde einmal nach Syrien fahren, um zu schauen, kann ich dort leben?
Ja. Und voll, also ich weiß nicht, ob es in der Richtung etwas gibt, aber das wird vielen Menschen dann helfen, sich so orientieren zu können und zu schauen. Also bleibe ich hier oder wenn ich zurückkehre für eine kurze Zeit, gibt es eine Probezeit? So
auch die Möglichkeit, überhaupt zurückzukehren, um zu schauen, einen Besuch zu machen, um zu schauen, könnte ich dort wieder Fuß fassen?
Voll, weil jetzt auf dem Reisepass steht, dass die Einreise nach Syrien nicht erlaubt ist.
Genau.
Und die Leute werden sowieso das nicht machen wollen, dass sie jetzt auf den Aufenthalt aufs Spiel setzen, sondern ich glaube, die warten schon auf eine Meldung, eine klare Richtlinie, falls jemand eben sich anschauen will, die Lage, ob das eigene Zuhause entsteht noch, ob also das Eigentum oder die Straße,
der Ort, wo man gelebt hat.
Ob das voll, also das finde ich, gibt es Bedarf, dass man das anbietet eigentlich schon.
Und du hast gesagt, im Vergleich zu Deutschland gibt es wenige Syrerinnen, die hier leben, die die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Oder angesucht haben um die Staatsbürgerschaft?
Also angesucht haben viele Menschen schon. Aber ob es dann gewährleistet wird, ist die Frage. Salzburg ist auch für die schwierigen, das Verfahren auch bekannt.
Dass es sehr restriktiv gehandhabt wird, dass einfach sehr schwierig ist, die Staatsbürgerschaft.
Dass genau hingeschaut wird und auch genau berechnet wird. Also, daher ist die Rückkehr, kommt nicht so, wie soll ich sagen, nicht so oft in Frage jetzt bei den Menschen. Mhm. Vor allem, wenn sie noch keine Sicherheit haben.
Wohingegen, wenn Menschen Staatsbürger wären und sie wüssten, ich kann sozusagen, ich habe auch die Sicherheit, dass ich wieder hierher kommen kann und hier ein Leben weitermachen kann.
Ich hätte gern zwischendurch einen Einschub gemacht und auf einen Blick auf dein Buch geworfen, Die unsichtbaren Kriege. Wann ist das Buch entstanden? Was hast du da beschrieben? Mhm. Und an wen wendet sich dieses Buch?
Das ist eine gute Frage und es hat auch viel Bezug auf das Thema jetzt. Also ich habe das Buch 2023 gemacht im September, das ist schon eineinhalb Jahre ungefähr her. Aber mein Ziel war, also es waren zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich mein eigenes Tagebuch geschrieben habe, also auch auf dem Fluchtweg habe ich schon als Gedankenausgleich oder dass ich mich nicht verliere oder meine eigene Identität habe ich dann alles in einem Tagebuch festgeschrieben oder festgelegt. Und später hatte ich das Bedürfnis, dass ich den Menschen, die gegenüber mir stehen, die Menschen zeigt oder den Menschen zeigt, dass ich viel mehr als einfach nur ein Zahl bin. Also weil Flüchtlinge werden als Zahlen betrachtet. Da ein Asylverfahren und da wird zurückgeschoben, abgeschoben und so. Und ich wollte den Fokus auf die inneren Werte legen.
Du wolltest Mensch bleiben.
Ja, also genau das. Also das habe ich auch ganz am Anfang erwähnt. Jeder Mensch ist eine eigene Geschichte und der verdient es auch, gezeigt zu werden.
Ganz klar.
Wahrgenommen zu werden,
wahrgenommen und
sichtbar zu werden,
ja,
und einfach nicht in die Schublade Syrer, Syrerin gesteckt zu werden, sondern als Individuum mit einer eigenen Biografie.
Ja, genau. Also das habe ich ganz oft betont, auf einer literarischen Art und Weise. Und das Aspekt von Frau sein, also es hat sehr viele Schwierigkeiten oder Hürden, wenn man als Frau noch dazu als Flüchtling da ist. Also diese typischen Bilder über Frauen, diese, wie soll ich sagen, der Umgang mit Frauen. Mhm. Und hat mich halt einfach gestört.
Ja.
Und ich wollte die Wahrheit zeigen, wie die Frauen sind oder wie was heißt es als Frau dann zu flüchten und sich zu zeigen.
Mhm. Mhm. Und welche Kriege sind die Unsichtbaren?
Ich glaube, der erste Krieg ist Identität.
Mhm.
Wo gehöre ich hin?
Ja.
Österreich, Syrien, Heimatstadt und vor allem für Minderheiten oder für viele Kurden, die auch bis jetzt keine syrische Staatsbürgerschaft haben.
Mhm.
Die gehören nirgends wohin eigentlich.
Mhm.
Und andere Kriege, wie zum Beispiel Ankommen. Wenn ich in einem Land ankomme, heißt es nicht automatisch, dass ich angekommen bin. Das heißt lange nicht, dass ich mich hier wirklich zu Hause fühle. Also es sind diese Konflikte.
Mhm.
Und auch der neue Beginn. Also wenn man ein Ziel hat und sich beweisen möchte und zeigen möchte, ja, ich bin viel mehr als einfach nur ein Flüchtling, sondern ich bin Journalist oder ich bin Arzt oder ich bin Autor, was auch immer. Also dieses Bedürfnis, sich zu zeigen, dass man viel mehr als einfach eine Zahl ist oder einfach was Passives ist, beschäftigt einem sehr, vor allem beschäftigt mich sehr, hat mich lange beschäftigt, bis ich mit dem Buch dann in die Öffentlichkeit gegangen bin. Oder zu Menschen, zu ÖsterreicherInnen gegangen bin.
Ja. Sehr gut.
Und auch nicht immer nur sozusagen ein Opfer zu sein, sondern eben in diesen engen Rahmenbedingungen trotzdem noch Spielräume zu haben und zu nutzen und eben Entscheidungen zu treffen oder sich für oder gegen etwas.
Genau. Und diese Stereotypen zu brechen, dass die Österreicher oder die Einheimischen keine Angst haben, unter anderen dann zu kommen oder sich zu versammeln oder ein tiefes Gespräch zu führen mit einem Flüchtling, weil oft haben die Menschen einfach Angst oder haben früher Angst gehabt und deshalb, vor allem wenn die Menschen auch, die Flüchtlinge keine Sprache gesprochen haben, dann haben die gesagt, boah, was mache ich jetzt da unter vier Wänden mit dieser Person, also wird er mich umbringen oder was wird er das und das machen, und das habe ich versucht einfach zu zeigen, dass eben die Menschen ihre eigene Geschichte haben.
Ja, ja. Sehr schön. Das erinnert mich ein bisschen an eine Begegnung, die ich hatte in dieser ersten Nacht, in der Geflüchtete aus Syrien in Salzburg am Bahnhof angekommen sind und dort am Bahnhof übernachten mussten. Und unter den vielen war ein älterer Mann, der mir dann zu verstehen gegeben hat, wie wir uns verständigen konnten, dass er ein Hochschulprofessor in Syrien war.
Mhm.
Und der hat mir aufgezählt die Stationen seiner Flucht. Und er versuchte, mir zumindest verständlich zu machen, dass er genau weiß, als Kunsthistoriker, an wie viel Kultur er da vorbei flüchten musste. Und dann hat er mir erklärt, sein großer Traum ist, dann, wenn er einmal hier sicher leben kann, dass er noch einmal diese Reise machen kann, aber dann
mit dem Blick auf die Kunstwerke und auf die historischen.
Und das war aber das Bild, das ihm Kraft gegeben hat, dass er das alles aushält, was da auf dem Weg zum Aushalten ist.
Ja.
Und also ich nehme das jetzt auch mal so ein bisschen mit, das ist auch das, was du denkst, was die Menschen sich wünschen, dass sie als Individuen gesehen werden, oder? Also nicht als Teil der syrischen keine Ahnung, Menge von Syrerinnen oder wie auch immer, der syrischen Fluchtbewegung oder wie auch immer, sondern als Individuen, die hier ein Leben haben und einfach als Menschen hier weiterhin leben wollen oder auch nicht, aber einfach für ihre individuelle Situation und ihre individuelle Perspektive eben Unterstützung und Anerkennung brauchen.
Ja, und also ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch auch mit einer Politikerin gehabt, die gesagt hat, die Asylverfahren werden einzeln dann also angeschaut. Und das hat mich zum Teil beruhigt, dass zumindest das dann passieren kann. Mhm. Dass eben halt nicht auf die Menge einfach Leute, die seit 2020 oder 2021 da sind, dass sie alle dann zurückgeschoben werden, sondern dass man wirklich schaut, welche Geschichte hat diese Person oder welches Bedürfnis hat diese Person, warum hat er Asyl angesucht, für Kinder oder für das eigene Ziel oder für eigene Lebensziele. Und ja, ich hoffe, dass das auch umgesetzt wird. Mhm.
Also ich glaube, das ist die eine Seite, dass sozusagen das trotzdem ein individualisiertes Verfahren ist, das also nicht kollektiv aberkannt werden kann. Zumindest nicht, wenn es um ein Asylverfahren geht. Aber natürlich, wenn es um Subsidiärschutz geht, ist das ein Stück einfacher zu sagen, für dieses Land gibt es keinen subsidiären Schutz mehr. Und das andere ist, dass sozusagen die Entscheidung, dass man das kollektiv macht, ja schon getroffen worden ist. Also dass man zumindest kollektiv die Verunsicherung erzeugt und dass man kollektiv Aberkennungsverfahren einleitet. Also diese Entscheidung ist ja eigentlich, so, wenn ich das verstanden habe, schon getroffen worden. Also dass man eigentlich zumindest genau hinschaut auf jeden Einzelnen. Also ich glaube, diesem genauen Blick zu entgehen, wird, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber meine Vermutung ist, das wird nicht gelingen. Und ich glaube, je nachdem, wie sich die neue Regierung dann positioniert, wird das, glaube ich, einfach zum Standard werden. Ne? Also.
Ja, wollen wir hoffen, dass die neue Regierung nicht zustande kommt, aber ja.
Okay, ja, mit diesem Wunsch.
Ja. Also ich würde dir wünschen, dass du noch viele Bücher schreibst auf diese Art und Weise, dass du journalistisch da auch sehr viel zu erzählen hast und mitzuteilen hast. Und ich denke mir, es kann nichts Besseres passieren, als das differenzierte Bild von dir und von anderen vermittelt zu bekommen. Denn darum geht es, die Menschen wahrzunehmen und nicht Zahlen und nicht pauschal die SyrerInnen und die Flüchtlinge oder sonst.
Ja.
Danke und danke den Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.